herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich erneut IFBB Pro Bikini-Athletin Christina Brunauer. Nun heißt es 5,5 Wochen kurz vor der Mr. O. Wie weit ist Christina? Was kann sie uns erneut zum Thema Mindset erzählen? Und wie ist es, wenn man Feedback von erfolgreichen Athletinnen bekommt, die Coaching-Posing-Unterricht bei ihr genommen haben? Am Ende der Episode wird es einen Epilog geben. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode von Stronger Than You Podcast. Herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder mit IFBB Pro Bikini Athletin Christina Brunauer. Entschuldigung, der Frosch im Hals, der obligatorische in der Früh. Ja, Tina, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich wieder da zu sein.
Du bist ja nun einige Wochen vor deiner zweiten Olympiateilnahme. Und jetzt möchte ich erstmal an unsere Zuhörerinnen und Hörer ein ganz großes Feedback und Dankeschön an dich weitergeben, was man auch durchaus mal öffentlich in dem Rahmen machen kann. Ja, großes Dankeschön zunächst einmal an dich. Aufgrund deines Posing-Coachings unter anderem haben einige Athletinnen vom Team Stronger Than You ganz, ganz, ganz hervorragende Platzierungen eingefahren und das haben sie natürlich auch dem Posing-Coaching von dir zu verdanken. Ich will einmal nennen unsere erfolgreichste Athletin jetzt im Herbst und das ist Vanessa Eichele als Masters-Bikini-Athletin, die den ersten Platz bei der deutschen Meisterschaft GmbF in der Masters-Klasse geholt, in einer bärenstarken Open Short ist sie Vierte geworden. Dann ist sie zur Europameisterschaft gefahren, Doppel-Europameisterin geworden, in der Masters und in der Bikini-Klasse ganz weit vorne noch gelandet, auf einem vierten Platz in der Bikini-Short und im Gesamtsiegerstechen ist sie letztendlich dann Zweite geworden bei der EM und das ist natürlich eine Wahnsinnsplatzierung. Und hinzu natürlich eine Athletin, die ein Dauerabonnement auf vordere Plätze hat, Johanna Jojo Prinz, Österreich, Erste, Deutschland, Zweite, Europameisterschaft wird sie Dritte. Keine Platzierung bisher außerhalb der Top 3 für die Jojo. Und bei allen hast du den absoluten Feinschliff beim Posing gemacht. Und da kann man natürlich einfach auch mal die Ergebnisse professioneller Arbeit sehen. Ich sag auch im Namen von allen Athletinnen herzlichen Dank dafür. Und ja, Tina, man sieht's, was vom Profi kommt, wird am Ende eben auch gut, ne?
Nee, ich bin echt wahnsinnig stolz auf die Mädels, wie die dahinter sind und eben auch, ich hab's ja auch schon bei dir gelobt. Einfach auch, wie soll ich sagen, dieses von sich selber, dieses Arbeiten wollen, dass sich die Mädels eben selber bei dir melden und sagen, hey, dann wieder Posing und dann, dass du dir nicht hinterherlaufen musst, das zeugt ja schon von einfach professioneller Arbeit auch von den Mädels und das ist einfach nur verdient, wenn sich dann natürlich auch die Resultate zeigen.
Ja, vor allen Dingen, die kommen ja auch und sagen, Mensch Tina, kannst du da nochmal drüber gucken? Können wir da nochmal kurzfristig was machen?
Dann ja. Ist halt einfach, das ist professionelles Arbeiten und die wollen einfach, die haben Bock, die wollen sich verbessern und genau so kommt man auch schlussendlich ans Ziel.
Ja.
Viele meinen halt oft, wie soll ich sagen, oder ich sage jetzt mal so, sie meinen es vielleicht nicht, aber denken es trotz, ja, das kriegen wir dann irgendwie hin. Aber das ist halt meistens nicht so. Posing ist halt wirklich, damit kannst du einfach nochmal ein paar Plätze gut machen und wenn du das versaust, dann, ja.
Und was ich immer sage, sind alle in Form, ja, dann wird das Posing entscheidend sein. Ja, dann wird das Posing entscheidend sein. Und man hat es gerade bei der Europameisterschaft gesehen, also die Jury war geradezu verzückt von Vanessa und Jojo. Also die waren derart begeistert, was das Ganze anging. Ich habe immer, wir hatten zwischenrein telefoniert, die haben das Handy angehalten, während die sich das Feedback von der Jury eingeholt haben. Das war total spannend auch für mich. Ich war nicht mit, ich konnte aus privaten Gründen nicht mit anreisen und das war absolut interessant, was sie da auch gesagt haben und man sieht eben, dass dieser Gesamtauftritt, diese Wirkung Das ist ja in allen Bodybuilding-Klassen so, aber in der Bikini-Klasse ist es nochmal ganz, ganz besonders spezifisch, was das angeht, dass diese Wirkung wie aus einem Guss, wie ich immer sage, eben eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat. Und man sieht hier halt einfach auch eine Handschrift und das ist die von dir. Ich kann ja mal auch hier unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was die Athletinnen über dich sagen in der Zusammenarbeit. Und das ist wichtig auch, deswegen meine Anregung, wer in der Bikini-Klasse starten will, holt euch mal eine Stunde bei der Tina, dass ihr mal eine Einführung auch bekommt und dann arbeitet weiter mit ihr. Die sagen erstens, dass du sehr präzise Anweisungen gibst. Zweitens, dass sich dein Online-Coaching in keiner Weise, sie haben dich auch alle live erlebt, zu dem unterscheidet, was du live machst. Ja, weil sie einfach das Gefühl haben, dass du 100% da bist und wirklich auch alles siehst. Dann sagen sie, du lässt nicht locker, bis es sitzt. Und, ja, und der vierte Punkt, sie kriegen immer Aufgaben von dir. Und die müssen sie abarbeiten, ja. Und die müssen sie abarbeiten. Das ist ja auch das, was ich als Feedback kriege. Da sagen sie zu mir, ja, schau mal, da ist das Foto, das hat die Tina gemacht. Die hat mir das und das gesagt. Ja, und ich soll daran noch arbeiten und dann diese Sachen nochmal. Bei Jo, da hat dieser spezielle Punkt mit den Schuhen mal noch, ne? Wo du auch diesen absoluten Blick hattest und gesagt hast, da müssen wir das und das noch machen. Und das saß dann plötzlich auch bei der Deutschen. Ja. Und bei der EM erst recht. Und sind halt alle beide auch, sowohl Vanessa als auch Johanna sind ja nun auch Performerinnen. Das muss man dann auch mal dazu sagen. Ne? Also dank nochmal dafür, Tina.
Ja, danke für das Feedback. Das bestätigt natürlich nochmal viel für mich, aber ja, das freut mich natürlich, dass ich auch so rüberkriege, wie ich das rüberbekommen möchte. Mhm. Beziehungsweise, was ich wirklich einfach vermitteln möchte. Und das sagen die Mädels mir ja auch immer, beziehungsweise habe ich von Vanessa ja auch bekommen, das Feedback. Es ist ja auch sehr, sehr viel mentale Arbeit, was ich im Posing gleichzeitig mit den Mädels mache.
Ja, ja, das gehört dazu. Das gibt dann eben auch nochmal ein Maß an Sicherheit. Das sind eben, das gebe ich auch als Coach ehrlich und unwunden zu. Ich kann jede Unterstützung dort gebrauchen, sowieso, die Mädchen auch. Und wenn jemand mit dem Herzen dabei ist, so wie du, auch bei den Athletinnen und da auch mitfiebert, dann spüren die das natürlich. Dann spüren die das. Und sie sehen es eben auch, als ob jemand das runterspult wie ein ganz normales Programm und das tust du einfach nicht. Und ja, die Mentalarbeit ist bei dir die Sicherheit für die Bühne, ja, während ich eben die Mentalarbeit habe, dass sie wissen, sie sind in Form. Und dazu muss ich sie in Form bringen und das ist ja auch wichtig, muss man auch sagen, das eine funktioniert ohne das andere nicht und in Form sind sie ja nun alle gewesen. Ne?
Ja. Nee, aber ich sage auch immer, willst einfach mal eine Stunde nehmen, kriegst in einer Stunde, sage ich immer, schon alles hin, komplett. Und wie soll ich sagen, das sollte dann auch nicht am Geld liegen, weil wirklich ehrlich gesagt, man gibt für andere Sachen wirklich für viel unnötigeres Geld aus, aber da kannst du sicher sein, ich verspreche immer dazu, nach einer Stunde Posing sitzt schon alles und ich habe alles gesehen und ich habe alles schon ausbessert und nachher liegt es dann wirklich an dir, ob du weitermachst und das noch mehr optimieren willst, aber ich sage immer schon, mit einer Stunde hast du das komplette Grundgerüst, du hast die Grundposen, du hast den Eiwalk, du hast alles bei mir.
Ja, also das nochmal speziell, wer sich für die Bikini-Klasse und das Posing interessiert und beabsichtigt, dort zu starten. Aber das wissen alle und unsere Serie mit den Posing-Workshops, die wird ja fortgesetzt. Wir denken noch über November nach, Ende November, das wissen wir noch nicht ganz genau. Die Episode hier wird jetzt sehr, sehr zeitnah gesendet, deswegen kann man das sagen. Wir müssen erst einmal sehen, wie es dann noch gegebenenfalls mit Wettkämpfen weitergeht, weil die Saison am Ausklingen ist. Aber jetzt kommen wir mal, und die Frühjahrssaison steht ja ohnehin an. Und jetzt kommen wir aber mal zu dir, Tina. Es wird spannend. Wie viele Wochen sind es vor der Olympia noch für dich jetzt aktuell?
Am Samstag waren 6 Weeks out, somit ja jetzt schon wieder bald 5.5 Weeks out. Echt, das kommt immer Tag für Tag näher. Das hört sich jetzt schon langsam an, 5 Weeks out.
Ja, wie ist aktuell das Gefühl in der Vorbereitung und nagt die Diät schon etwas? Das ist ja immer so eine Frage, dass alle immer, die uns zuhören, auch wissen wollen.
Ich muss sagen, ich bin schon wieder fast über den Punkt drüber. Ich habe es ja meistens so, da haben wir ja auch, glaube ich, ganz am Anfang meinen Podcast aufgenommen, wo ich in die Prep gestartet bin. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ja. Aber auf jeden Fall am Anfang ist es bei mir wirklich immer, da braucht es, bis es mal in die Gänge kommt, bis es wirklich droppen will. Also das ist meistens nicht so, ich gehe runter und dann droppt es einfach, sondern es braucht wirklich seine Zeit. Ich war dann mal wirklich, ich glaube, bei 10 Weeks out oder so, ja, bis zu 7 Weeks out, also wirklich 3 Wochen, 4 Wochen auf dem Gleichgewicht und es ist einfach nicht gedroppt. Die Form ist zwar besser geworden, da war ich echt happy drüber. Also das ist natürlich ja immer die Hauptsache, muss man so schön sagen. In der Bikini geht es ja nicht wirklich ums Gewicht. Also, aber auf jeden Fall war es schon mental ein großer Punkt für mich, dass da nichts droppt ist, diese 3 Wochen. Jetzt mittlerweile läuft es wieder etwas zu schnell. Jetzt haben wir es wieder etwas gestoppt, würde ich sagen, dass das Gewicht wieder runter ist. Aber wirklich, wie gesagt, ich bin happy, dass ich so gut in der Zeit bin, dass ich mir nicht zu viel Stress machen muss, eben mit dem Gewicht weiter runter zu müssen, sondern dass ich sehe, das läuft. Aber das ist auch wirklich das immer, was ich sage. Wenn du eins zu eins das machst, deine Arbeit machst oder zu tun hast, was dir dein Coach sagt, dann wird das Ganze auch aufgehen.
Ja, und also das, was ich im Moment an Form-Updates bei Instagram sehe, zeigt einfach auch, dass da wirklich extreme Qualitätsverbesserungen nochmal passiert sind. Das ist auch so Feedback, was ich rundherum höre. Und ja, das ist auch etwas, von dem ich sage, das wird benötigt werden, eine
Das
Formsteigerung.
ist,
Das, ja, hast du ja
ja.
selber auch gesagt. Und es wird ein Riesenfeld bei der Olympia, glaube ich, ne? Das,
Ja, es sind
was,
über 50 Mädels jetzt schon
ja,
qualifiziert. Das ist schon
ja.
echt. Ja, beziehungsweise es war jetzt am Wochenende, war der letzte Zeitpunkt, sich zum Qualifizieren. Mit jetzt ist abgeschlossen. Aber das sind, ja, ich glaube, 50 sind es jetzt. Aber es ist halt wirklich nicht ein Prozess, wo über Nacht passiert. Ich sage immer, das braucht wirklich Kontinuität. Eben auch wenn man, es ist nicht immer so bei niemandem, auch nicht bei wirklich Stoffwechselmonstern oder sonst was, dass es einfach nur runtergeht. Man muss einfach kontinuierlich sein, auch wenn es mal steht. Es ist wirklich, ich krieg's ja selber mit in meinen Coachings. Steht's mal eine Woche bei irgendjemandem oder bei vielen, dann ist es gleich so, ach, es geht nichts weiter, es geht nichts weiter. Man verfällt in negative Gedankensmuster und dann ist auf einmal ein Cheat da, einmal Cheat da, es geht eh nicht runter, es ist eh egal. Das ist es nicht. Das ist einfach konstant bleiben und nochmal konstant bleiben. Das sind diese kleinen Veränderungen von Woche zu Woche. Auch wenn es von mir aus nur 100 Gramm sind oder auch mal hochgeht, der Körper verändert sich trotzdem, wenn du eins zu eins das machst, was du machen musst. Jeder hat diese Null-Bock-Haltungen ab und zu. Auch ich denke mal, hab Momente, wo ich mir denke, ach komm, ich will am liebsten alles hinschmeißen, da geht eh nichts. Aber das ist halt wirklich, wer zieht es durch und wer nicht. Und das ist dann einfach stur bleiben, hartnäckig bleiben und weitermachen, auch wenn man nicht jede Woche diese Veränderungen sieht. Was mich halt auch immer so triggert, dass viele eben diese Erfolge gleich, wie soll ich sagen, so kurzfristig in Aussicht stellen. Ich sage jetzt mal auch gerade, wenn man im Aufbau ist, das passiert einfach beides nicht, eine Diät nicht und ein Aufbau nicht über Nacht. Man muss da einfach einmal einer Linie treu bleiben und das dann halt auch wirklich durchziehen.
Ja, das ist ein Langstreckenlauf, das ist ein Marathon und das ist so eine Geschichte, was ich ja auch immer wieder zu anderen sage, dass nicht von heute auf morgen Ergebnisse sehen wollen. Und viele, viele überschätzen völlig, was in 12, 13, 14, vielleicht 16 Wochen möglich ist, aber unterschätzen total, was man in 12 Monaten erreichen kann. Ja, in
Das
diesen.
sowieso. Ich meine, klar, diese 16 Wochen sind dazu da, da, wie soll ich sagen, ich schaufel mir jetzt das wieder runter, was ich mir im Aufbau hoch habe, mit dem Ziel, das Maximum an Muskulatur zu erhalten. Aber diese 16 Wochen sind ja wirklich nur dieser Prozess, das Ganze mal zum freien Schaufeln. Aber ich sage jetzt ja mal so, das Jahr hat 365 Tage. Was machst du in diesen anderen Tagen? Diese sind einfach auch nicht so einfach nur ja, außer Acht lassen, so ja, das ist jetzt Aufbau. Das ist normales Training und das ist mal so essen, sondern die sind halt einfach auch ziemlich strikt, wenn man es halt wirklich, wie soll ich sagen, an die Spitze treiben will. Ich sage nicht, wenn du einfach nur ja ein bisschen was verändern willst, dass das, wie soll ich sagen, dass du da irgendwie zu viel, du musst einfach abwägen, wie viel bist du bereit zum Geben und wie viel willst du. Und die zwei Sachen musst du halt abwägen. Wie viel gibst du wirklich halt, wie soll ich sagen, dass du halt wirklich auch, du kannst halt nicht erwarten mit 50%, dass du 100% bekommst. Und das tun wirklich sehr, sehr viele. Und sie reden sich halt ihre 50% zu schön, als ob das 100% sind.
Ja,
Und dann
ich
immer
habe.
auch diese mentale Komponente. Ach, das ist von mir aus nicht, das ist ja nicht gesund, 7 Tage nach Plan zu essen. Oder es ist nicht gesund, in der Prep 45 oder 60 Minuten Cardio zu machen. Was ist da nicht gesund? Ich meine, klar, wir sind ein Extremsport, das rede ich nicht alles gesund, aber ein Extremsport ist halt auch nicht immer, wie soll ich sagen, für jeden was gemacht, aber dann musst du einfach für dich abwägen, welche Resultate willst du sehen, wie viel gibst du und eben, wie gesagt, was bist du bereit zum Geben, aber das nicht immer so schönreden wollen.
Das ist eben auch so eine Geschichte. Ich habe es gestern wieder erlebt. Ich habe mit einem sehr, sehr jungen, ambitionierten Bodybuilder, der auch offenbar eine gute Genetik hat und auch eine gute Einstellung geredet. Und das ist ein ganz witziges Beispiel. Er ist eine Breze, ja, und findet sich im Aufbau und hat auch ernsthafte Wettkampfabsichten, zwar erst 2024. Und da haben wir eben auch über dieses Thema Qualität der Nahrung im Aufbau gesprochen. Und da kam unter anderem, ja, da wäre eben dann der Frust nicht so groß, wenn man nicht die ganze Zeit konstant ist. Ich sag, das Thema ist einfach nur, du kriegst auch im Aufbau nur das heraus, was du reinsteckst. Und das beginnt mit Qualitätsnahrung. Ja, der einzige Unterschied zwischen Aufbauphase und der Wettkampfvorbereitung, bis auf wenige Ausnahmen, wo man natürlich auch sagt, jetzt mache ich einfach eine Ausnahme, weil es ist ein Geburtstag, weil ich bin mal im Urlaub, aber da geht es ja nicht um Eskalation, ist eigentlich die Nahrungsmenge meiner Auffassung nach. Ja, es geht um die Nahrungsmenge und dass bestimmte Komponenten aus der individuellen Lebensmittelliste dabei sind und bestimmte Komponenten eben dann nicht mehr dabei sind. Und da ist so dieses Cheaten, wie du es auch genannt hast, oder dieses Teil-Cheaten eben völlig unangebracht. Und wir erleben es ja immer wieder auch. Die Leute reden sich schön, indem sie sagen, das ist nicht so wichtig, das kriege ich dann in der Prep wieder hin. Ja. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ne, Tina?
Oder erleben es ist Off-Season.
Ja, so
Ich
ist
sage,
es.
es ist ja nicht die Sache, wie soll ich sagen, ich bin da die Letzte, wo sich nichts gönnt. Also ich esse gut, ich bin ein guter Esser, so ist es nicht. Aber das ist immer abgewogen mit Zielen und beziehungsweise eben auch meiner Trainingsleistung, beziehungsweise was vertrage ich gut, was mir im Training wieder ordentlich Saft gibt. Wenn ich halt, ich esse fast nie auswärts. Das sind meistens immer Sachen eben, wo die Familie selber kocht. Da weiß ich eins zu eins, was drinnen ist und wie es meinem Körper tut. Und das gönne ich mir dann von mir aus in der Offseason ein bis zweimal in der Woche, wo dann wirklich wieder einen ordentlichen Schub gibt, so wie ich das eben von meinem Körper auch zurückbekomme. Das ist nicht was, was mich fett werden lässt, oder das ist einfach das sind gute Sachen, gute Carbs, wo mir einfach auch wieder Energie geben im Training. Aber das ist nicht, ja, heute fragt mich die Freundin, gehen wir dort essen? Morgen fragt mich der Freund, gehen wir dorthin? Und dann mache ich dort wieder die Ausnahme, und das sind dann nicht so verarbeitete Sachen, oder halt, das hat dann immer noch was mit eben mit dem mentalen Aspekt zu tun, keine Ahnung. Zum Beispiel Sonntag, Montag ist Leg Day, am Sonntag, ja gut, jetzt gehe ich zu meiner Familie und dann wird wieder mal ordentlich davon und davon, aber eher gute Sachen halt eben gegessen, und es ist dann eine mentale Komponente zum Abschalten, aber auch schon wieder mit dieser Vorbereitung, morgen meine 100% zum Liefern. Das sind dann zweimal 100%, so quasi so dieses Mentale, dieses Körper auffüllen mit Sachen, wo ich weiß, sind gut, und gleichzeitig aber auch wieder, boah, das ist jetzt dieser Anreiz, morgen wieder alles zum Geben.
Ja, der muss eben da sein. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur eines sagen, und das lohnt sich, dieses Dranbleiben, auch wenn die meisten damit vielleicht jetzt mit dieser Aussage und eventuell Klischee auch schon gurgeln können. Aber es geht darum, auch solche Hürden und vor allen Dingen auch diesen inneren Schweinehund bei sich selber zu überwinden. Ja, klar.
Es
Ja,
geht einfach
ich.
um Konstantheit. Wenn du
Ja.
in der Offseason bist, dann hab nicht Angst vor, wie soll ich sagen, vor immer wieder das kriegt man ja auch mit, dieses vom Essen Angst haben, dieses aus davon zu kommen. Du musst nur einfach erstens mal konstant sein mit dem, was du tust, Vertrauen in dem haben. Und da hast du normalerweise eher einen Coach dazu, sprich, du gibst ihm ja wöchentlich auch wieder Form-Updates, und der sagt dir ja, ist zu viel, ist zu wenig. Das ist natürlich auch, dass man verfällt halt auch wieder oft mit diesen Ausnahmen da dann darin, unter der Woche dann wieder zu wenig zu essen. Und das ist einfach nicht das Ziel. Das gleiche in der Diät, das ist halt eben auch, wenn es mal steht, dass du dann hartnäckig bleibst und durchpusht und nicht so diesen Kopf verlierst quasi, es geht eh nichts weiter und dann halt wieder außer Plan ist. Das ist dann wirklich einfach mal versuchen, einfach, ja, wie soll ich sagen, durchzupushen, auch wenn es mental mal schwer wird. A Prep ist
Ja.
nicht immer leicht.
Ist sie auch nicht, ist sie auch nicht. Also ich
Wird
kann
es
mich,
jeder machen. Dieser
ja.
Körperfettanteil, gerade für Frauen, das, Ich habe auch schlaflose Nächte. Ich habe auch Momente, wo ich mich wirklich richtig, richtig mies fühle, wo ich mich flach fühle, wo ich mir denke, boah, das, wie soll ich sagen, das kann nichts werden. Aber diese Momente braucht es halt zum über diese Komfortzone, sage ich mal, rauszukommen, dass du da wirklich durchpusht.
Und wenn es wirklich auch besonders hart ist, passiert meistens auch was. Das ist auch so
Genau, das ist es.
ein Erfahrungswert. Ich kann mich ganz, ganz genau erinnern an einen, das meiste vergisst du ja dann auch wieder, aber das ist noch so kurz zurückliegend. Und das war 2 Tage vor der deutschen Meisterschaft, als ich mit der Vanessa in der Mixed Pairs aufgetreten bin. Ich wollte ja dort auch absolute Topform haben. Und wir hatten planmäßig nur einen einzigen Tag zum wirklich Leermachen genommen, weil es schon sehr gut aussah, und das war der Mittwoch. Aber der war so, dass er wirklich brutal leer war. Ja, also ich habe nur 1200 Kalorien insgesamt gehabt, 0,0 Kohlenhydrate. Und da kannst du dir vorstellen, wie es bei einem 80-Kilo-Athleten auch ausgesehen hat in dem Moment. Und die Nacht war bitter. Ja. Die Nacht war bitter. Also ich habe nicht gut geschlafen, aber ich war am nächsten Morgen so, ich nenne das immer Fastenbrechen, nicht so, hab immer so bei mir Fasten und Fastenbrechen, obwohl es ja das gar nicht ist bei uns, aber das ist immer so, wie ich es mir vorstelle und wie ich visualisiere und mich da auch motiviere. Und ich habe dieses Fastenbrechen einfach nicht begangen. Du machst dir keinen Begriff, wie stolz ich am nächsten Morgen auf mich war und dann auch natürlich die Form gesehen habe und dachte, okay, jetzt hat sich das auch wirklich gelohnt. Das sind ja immer die Dinge, das sind ja die Ergebnisse, die man am Ende dann auch wirklich sehen und genießen kann. Ja, und das funktioniert einfach nicht, wenn ich nicht über diesen Schmerzpunkt hinausgehe. Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Und das ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Dieser Satz, der ist nicht von mir, sondern von Suzanne Krieger-Langner. Und die hat das mal auch bei einem Seminar gesagt und hat es verdeutlicht und sagt, das passiert nichts in der Komfortzone. Gar nichts. Nichts in keinem Bereich im Leben. Ja. Und mit Sicherheit gibt es noch eine ganze Reihe anderer Motivationssprüche. Damit könnte man allein einen ganzen Podcast füllen. Aber das brauchen wir heute nicht. Tina, jetzt haben wir gesprochen. 50 Athletinnen qualifiziert. Und da gibt es ja bei der Mr. O keine Einteilung in Größenklassen, nicht wahr?
Nee, gar nichts. Profi ist
Ja.
immer alles zusammen.
Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden die da bei den, wir haben ja jetzt auch viele Athletinnen, die hier zuhören und Athleten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden die denn da eingeteilt? Man kann ja die immer nur in Gruppen auf die Bühne holen, ja?
Ja, genau. Also da normalerweise hast du halt den numerischen Vergleich zuerst, dann wird es, das ist ganz verschieden, aber normalerweise 6, 7 Athletinnen. Einfach numerisch, ich sage jetzt mal, wenn es von 1 bis 50 wäre, die ersten 7, dann 7 bis 4 oder halt 8 bis 14 und immer so weiter. Und dann sind die Ivorx und dann wird es eh schon an die Callouts gehen. Das heißt, hat dann wirklich in den numerischen Vergleichs zuerst mal schon Auffall, dass du gegen diese 7 rausstichst, weil sonst so quasi ist die Chance, glaube ich, schon gelaufen. Also sprich, entweder bist du wirklich gleich da, mit Kopf und Geist und Strahlen und Bestform. Oder dass du hast keinen Saft gegen die. Aber ich sage jetzt mal so, das sind 50 Mädels, beziehungsweise 45, was sagen wir, sind einfach 50. Wenn es 50 Mädels sind, dann haben sich 45 Mädels mit einem Sieg qualifiziert und 5 sind mit Punkte dazugekommen. Sprich, die haben halt dann gut übers Jahr immer wieder mal zweite, dritte Plätze gemacht. Aber trotzdem stehen da 45 Mädels, die wo alle eine IFBB Pro Show gewonnen haben. Sprich, da ist niemand ja, ansatzweise irgendwo außer Form oder hat es nicht verdient, da oben zu stehen. Und
Ja.
sprich, dann ist es auch, wie gesagt, das wird in dem Fall 34 Mädels so gehen, dass sie nicht mal eine Platzierung bekommen. Es wird ja nur bis 16 gewertet, aber wie gesagt, das ist keine Schande bei einer Olympia. Aber gut, ich rede es mir natürlich jetzt nicht so. Mein Ziel ist auf jeden Fall, ich spreche es jetzt einfach auch mal aus. Ich sage immer, man muss vielleicht auch mal Ziele aussprechen, beziehungsweise, wie gesagt, oder auf was man hinarbeitet. Ich wünsche mir oder ich arbeite wirklich hin, ich meine, gut, arbeiten tust du auf den ersten, aber ich wünsche mir auf jeden Fall etwas zwischen 16 und 10, dass ich wirklich dieses Jahr eine Platzierung bekomme. Aber ich bin davon überzeugt, mit der Form, wie sie momentan ist, was ich sehe, dass ich die Top 10 erreichen will. Und sie, wenn ich das bringe ohne Fehler, man hat das nie, wirklich nie im Sack, was passiert in den letzten Wochen. Generell, das kann ja auch am Tag oder am Tag davor noch schief gehen. Aber ich sage jetzt mal so, wenn wir das auf die Bühne bringen, was ich momentan sehe, dann rechne ich mir mit dem auch eine Top 10 aus. Ich sage, das ist so gut, dass ich dahinter stehe, dass meiner Meinung nach das nur eine gute Platzierung werden kann. Mhm. Und ich, sagen wir mal so, ich wünsche es mir für die Form.
Ich rechne auch damit.
Ich rede da eher über mich in einer, wie nennt man das, dritten Person?
Ja,
aber
genau.
Wenn ich das halt so auf den Check-in sehe, dann wünsche ich mir einfach für diese Form, dass die belohnt wird und dass das eine Top-10-Platzierung ist. Mhm. Ich bin davon überzeugt. Ich schaue so viel Bikini und ich weiß, das ist gut. Aber wie gesagt, das heißt halt auch am Tag X auf die Bühne bringen. Mhm. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, beziehungsweise für einen Athleten natürlich schwer. Da passiert so viel mit mental, was passieren kann in den letzten Wochen. Fühlst du dich gut oder nicht? Wie gesagt, wirklich, da kann so viel mitspielen, aber ich wünsche mir einfach für diese Form, dass die belohnt wird.
Es gibt ja auch noch andere Faktoren, die neben der Form dann natürlich auch noch eine wichtige Rolle spielen. Sicherlich Sekundärparameter, aber sie sind nicht ganz unwichtig. Also zum einen haben dich die Judges natürlich auf dem Schirm. Ja,
das würde ich nicht, das sage ich immer, das würde ich nicht mal so sagen, weil nee. Ich habe nicht viel gemacht im Gegensatz zu vielen anderen Mädels. Ja. Ich meine, gut, ich habe in 3 Shows in Europa dominiert. Es war zum Glück auch ein amerikanischer Judge da, dem das aufgefallen ist. Ja. Aber es ist halt so, wie soll ich sagen, es gibt schon viele europäische Athletinnen, sage ich mal Namen zu nennen, falls die Zuschauer die kennen, entweder von mir aus die Ivy Eskander, die da mich auf der Pro-Show geschlagen hat, oder die, wo der erste Platzierte worden ist, oder Alison Testu, die haben halt auch alle schon 2, 3, 4, 5, 6 Shows dieses Jahr in Amerika drüben gemacht. Sprich, man redet auch über die. Aber wie gesagt, du hast mich mit denen, zum Beispiel mit Alison Testu, nicht zusammen auf einer Bühne gesehen. Wer hätte die bessere Platzierung? Sprich, eigentlich sind die Karten offen. Nur ich hoffe halt einfach vom Bekanntheitsgrad, dass das nicht zu viel mitspielt, weil ich eben glaube, ich bin nicht so bekannt bei denen da drüben. Eher bei uns natürlich in Europa habe ich einen Supernamen, da kennt mich jeder. Und auch jeder Judge hat mich da auf dem Schirm. Aber ich hoffe halt, dass ich wirklich mit Form punkten kann und dass man da wirklich schaut, wer sticht raus und sich die Zeit nimmt, weil wie gesagt, es schaut in den anderen Klassen nicht anders aus mit der Anzahl von Athleten. Das ist wirklich ein heftiger Olympia. Einfach aus dem Grund, weil es jetzt halt erst im Dezember ist. Aber dass man sich halt wirklich die Augen nimmt oder nehmen kann und dass das wirklich, ich sage es mal so, die Top 5, Top 6 oder Top 10, die werden schon alle aus dem Grund dort platziert sein, weil man sich die Augen nimmt. Aber ich hoffe halt einfach, wie soll ich sagen, dass die, worauf stechen, dass die einfach auch belohnt werden, auch, wie soll ich sagen, wenn so eine große Anzahl an Athleten dort steht. Hm.
Also ich, wie gesagt, natürlich auch deshalb, weil ich mit dir mitfiebere und glaube, da brauchen wir jetzt kein Geheimnis draus zu machen, das hat hier jeder schon mitgekriegt, auch ein echter Fan von dir bin, sehe da schon auch durchaus Chancen, dass du weiter nach vorne kommst als im vergangenen Jahr und sehr viel weiter. Und die Daumen dafür, die sind gedrückt. Ich habe hier noch einige Hörerinnen, Hörerfragen. Das deckt sich jetzt hier so ganz gut mit dem, was wir eben so besprochen haben, schon was du gesagt hast. Da fragt zum Beispiel jemand, ist es Vor- oder Nachteil, viele Shows vor dem Olympia gemacht zu haben?
Das habe ich gerade erst am Wochenende, ja, wo die Europe Pro war, jetzt mit dem Stefan besprochen.
Ja.
Es ist eine sehr dünne Schiene, was man fährt. Du kannst dir damit sehr, sehr viel kaputt machen. Und wir sehen nochmal zumindest den Trend bei allen in Europa, die wo wir jetzt gesehen haben, die wo jetzt immer noch dabei sind am Shows machen. Also gerade wenn du die Bilder vergleichst von denen Show zu Show, das wird schlechter als besser. Das wird flacher, das wird auszarter. Die Strategie ist halt die Frage. Ich sage jetzt mal so, das habe ich auch zu Stefan gesagt, ich wäre auch gern Ashley Kaltwasser 2. Ich würde extrem gerne so viel Shows machen. Aber auch Ashley Kaltwasser macht das mit Strategie. Sie hat gerade letztes Mal in dem Podcast gesagt, sie hat, glaube ich, dieses Jahr 9 oder, nein, ich glaube, 11, na, 11 hat sie gesagt, 11 Pro-Shows gemacht, aber in 3 Blöcken. Sprich, sie hat zum Beispiel März, April gemacht, 3 Shows. Dann war da im Juni oder Juli darum die Pittsburgh Pro, New York Pro, da nochmal 3 Shows. Dann jetzt nochmal von August bis September 3, 4. Und jetzt nimmt sie sich aber auch wieder die Zeit, ich glaube, 8 Wochen vor der Olympia war das, also die Arnolds oder so war die letzte Show, oder eine Woche danach hat sie noch was gemacht, und nimmt sie auch wieder die Zeit auf die Olympia. Das ist nicht so immer nur eine Show, nächste Show, da, ah, die kommt, ah, ja, komm, machen wir mal, sondern das ist Strategie. Dann funktioniert sowas. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert mit einfach durchmarschieren, machen wir mal, und ja, also wie gesagt, also von unserem Geschmack her oder was wir beurteilen können, wird es bei vielen eher schlechter als besser. Aber wie gesagt, die Olympia, ich nehme, wie soll ich sagen, nehme ich gerne zurück. Die Olympia ist Tag X und das wird sich entscheiden, ob das dann so ist oder nicht so ist.
Also ich kann aus meiner Erfahrung in der Arbeit im Coaching mit den Athletinnen sagen, die ich betreue, es kommt wirklich auf die Strategie an, um das nochmal zu bestätigen, was du auch gerade ausgeführt hast. Es ist ein Unterschied, wie auch noch, wie sich das übers Jahr verteilt, ob ich ja immer so semi nochmal in die Offseason gehe oder nicht. Spielt auch eine Rolle, lege ich mich mal auf eine Saison fest und sage, jetzt mache ich mal 3, 4 Wettkämpfe hintereinander. Da muss es nicht zwingend so sein, dass am Schluss tatsächlich wirklich die Form schlechter ist, aber die Wahrscheinlichkeit wird größer. Das ist der erste Punkt. Man muss da schon sehr genau aufpassen und sehr behutsam vorgehen. Darüber hinaus halte ich es von der Strategie, und da bestätige ich auch wieder das, was du mit dem Stefan da auch besprochen hast, halte ich es von der Strategie für wenig sinnvoll, dass man den Saisonhöhepunkt im Anschluss, wenn man sich qualifiziert hat, meine ich, also Saisonhöhepunkt wäre die Mistero für euch, für dich, setzt und hat davor 4 Shows gemacht und hat dann dieses Ausgezehrte letztendlich erreicht, was du gerade beschrieben hast. Das macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn, wenn das Wichtigste am Ende steht. Ja,
Immer
und
dieses Ausgezehrte, wie soll ich sagen, es berichten auch viele davon, also die, wie soll ich
ja.
sagen, die Athleten geben ja auch Feedback, gerade die, wo die Shows machen, dass sie zum Teil die Form nicht mehr voll bekommen. Das wundert mich nicht, da brennst du einfach 5000 Kalorien durch und wirst nicht mehr voll. Ja, aber mit dieser Gefahr, wenn ich das jetzt berichte, wenn ich dir das jetzt berichte, 5,5 Wochen, sprich, da waren 6 Wochen jetzt, die Europe Pro. Wenn ich dir 6 Wochen vor der Olympia berichte, du, ich habe 4.000 bis 5.000 Kalorien geladen und meine Form ist immer noch nicht voll worden. Hui. Also ich bin da lieber in meinem Ausgangspunkt, gehe noch 2 Kilo runter jetzt wieder und komme mit einer, versuche mit einer prallen Form zu kommen, als wie dass ich mir 6 Wochen davor eben Gedanken machen muss, ich kriege meine Form mit 5.000 Kalorien nicht mehr voll. Weil wie
Und
gesagt,
auch.
irgendwann brennst du durch und du musst auch eben nicht denken, das ist auch der springende Punkt. Wie erhaltest du dir eigentlich Muskulatur? Das ist mit Trainingsreize setzen. Wenn du Peak Week für Peak Week gehst, du setzt dort keine Trainingsreize mehr. Auch wenn du versuchst in der Peak Week zum schwer trainieren, das ist für den Körper Peak Week, wie soll ich sagen, auch wenn du von mir aus nichts tust mit Wasser, Salz etc., es ist Stress und du pumpst ja eigentlich nur noch durch. Wie soll ich sagen, aber das ist nicht, dass du dir irgendwie mit einer Woche verlierst du eben keine Muskulatur überhaupt und das ist einfach mal Erholung für den Körper. Aber machst du Peak Week für Peak Week für Peak Week, du verlierst Muskulatur.
Ja.
Das ist Stress für den Körper, du stimulierst den Muskel nicht mehr gleich, du wirst halt dann abbauen, wenn du das ganze Jahr Peak Weeks machst.
Und da
Und da
haben
sage ich, eine Ashley Kaltwasser, die macht das ja mit Strategie, die macht von mir aus Maximum 3 Shows. Danach geht die aber von mir aus, auch wenn es nicht viel ist an Kalorien, geht die 4 Wochen in ihre Off-Season, was für sie vielleicht, sagt sie, 1800 Kalorien sind. Aber sie weiß von ihrem Körper, der saugt das wieder auf, arbeitet mit dem und dann kann sie wieder so quasi auf die nächste Show gehen. Die macht meistens so mit 1400 Kalorien Prep, was sie von sich gibt und in der Offseason dann, oder diese kurzen Offseason 1800, aber das reicht mir jetzt, um die Form wieder füllen. Sprich, das ist einfach nur ein Beispiel, du musst da individuell auf den Körper gehen, aber wie gesagt, das sind deine Erfahrungen, wo du machst. Ich habe auch zum Stefan zum Beispiel gesagt, nur jetzt zum Beispiel auf mich zurückzukommen, ich habe eben gesagt, ich möchte das machen und ich wäre gern so wie Ashley Kaltwasser. Weiß ich, dass es zum Beispiel wahrscheinlich nicht gehen wird. Aber was sehr wohl gehen wird, haben wir besprochen, dass es vielleicht nächstes Jahr 2 oder 3 Blöcke werden, wenn die Form mitspielt. wenn, wie soll ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel, ich achte jetzt natürlich auf das Feedback auch bei der Olympia, wenn da kommt so quasi von der Muskulatur her zu wenig, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Wenn das heißt, bleib da, dann spricht nichts dagegen. Oder wenn es heißt, zu wenig Muskulatur, was ich mir zwar jetzt nicht vorstellen kann, würde ich das auch nicht machen. Da brauchst du natürlich wieder eine längere Aufbauphase. Aber wenn man zu dir sagt, erstens mal die Form passt und du musst halt dann auch wirklich logisch denken, beziehungsweise halt immer auf deinen Körper gehen. Es gibt so verschiedene Körper. Wie zum Beispiel, wie ich sage, zum Beispiel eine Ebene Ashley Kaltwasser geht das. Eine Jennifer Dorier, wo Miss Bikini Olympia ist, nimmt sich auch ein Jahr wieder mal Zeit, gibt dem Körper Erholung. Du musst da halt wirklich auf die Schlüsse gehen. Wie war deine letzte Show? Hat dein Körper mitgespielt? Braucht er vielleicht jetzt mehr Pause? Gebe ich dem eine Jahr Off-Season? Wie geht es mir mental? Was habe ich für Ziele? Das sind komplett, niemand macht, du siehst keine zwei Personen, wo das gleiche machen. Aber auch, weil der Körper individuell ist, weil jeder muss anders handeln. Das bringt dir nichts, wenn du auf Person XY schaust, sondern versuchen, deine Wünsche, deine Ziele irgendwie zu kombinieren. Sprich, bei mir ist das große Ziel, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal besser bei der Olympia platzieren, aber auch irgendwo habe ich im Hinterkopf, ich möchte nächstes Jahr vielleicht noch mehr Shows machen, aber gleichzeitig habe ich auch im Hinterkopf, ich weiß von meinem Körper, wenn ich mal in dieser Peak-Phase bin, reicht es meistens nicht mehr als wie für 2-3 Shows, dann geht es wieder von Muskulatur, ausgezerrt, zu weit zurück, dann brauche ich wieder eine Off-Season, eine kurze. Dann muss ich halt schauen, geht es mir mental so gut, dass ich das wirklich, wie soll ich sagen, mit einer kleineren Pause schaffe oder eben diese längere Pause wieder brauche, weil ich bin schon ehrlich, diese von Portugal bis zu meiner Olympia-Prep Anfang jetzt, das waren, glaube ich, was habe ich gesagt, war 10 Wochen oder
8? 10 Wochen.
8 ja. oder 10 Wochen habe ich Pause gehabt, aber ich sagte ja auch, ich hätte keinen Tag davon hergeben wollen mental. Das braucht es auch wieder für mich, dass ich wirklich wieder hungrig werde zum Angreifen oder auch, wie soll ich sagen, nennen wir nur dieses hungrig zum Angreifen werde, das wäre wahrscheinlich schon eine Woche danach, aber dass ich sehe, die Form ist wieder hungrig zum Angreifen, dass ich sehe, boah, jetzt schaut es wieder so aus, jetzt kannst du in der Prep starten, weil irgendwo, und das ist jetzt eben auch das Ziel für diese Olympia, mein Ziel ist es immer, mich persönlich auf ein nächstes Level zu bringen, dass ich wieder eine Form sehe, wo einfach noch besser ist. Für mich habe ich das mit Rom geschafft. Alicante war semi, Portugal war wieder super. Aber mein Ziel für die Olympia ist jetzt Minimum, das von Rom nochmal zu bringen. Minimum. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher, es wird was Besseres werden. Aber natürlich jetzt erstmal das auf die Bühne bringen, weil wie gesagt, das ist nicht immer so eine leichte Sache. Aber auf jeden Fall glaube ich mittlerweile, ich kenne mich besser, Stefan kennt mich besser, wir kennen meinen Körper besser, dass ich Chance habe, das auch auf die Bühne zu bringen, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen.
Ja, davon bin ich überzeugt. Und wir haben es ja jetzt auch wieder von dir gehört. Man kann es nicht 1:1 runterbrechen von einer Person auf die andere. Es ist tatsächlich so, dass um die individuellen Fähigkeiten, um die Prädisposition geht. Ja, wie bin ich beschaffen? Ja, das ist eben nicht gleich bei jedem.
Das ist auch ganz, ganz was, ist, wie soll ich sagen, was Wichtiges, beziehungsweise jeder weiß, dass es wichtig ist, aber die meisten, kommt man vor, denken es wichtig, aber handeln nicht danach. Wettkampfstrategie. Ich habe ja sehr, sehr viele Athleten betreut in Posings, aber nicht einmal nur in Posings, was von mir, was ich dann auch immer wieder halt auf Social Media etc. sehe. Es haben so viele Mädels jetzt diese Herbstsaison gemacht. So, so viele. Dennis James, Alicante etc. Von jeder, wo ich halt verfolgt habe oder halt auch irgendwie dabei bin, ist das Feedback gekommen, sie brauchen noch mehr Muskulatur. Gut, verstehe ich. Wie gesagt, Muskulatur, das ist meistens an dem, was es fehlt. Meistens ist es nicht das in Form kommen, meistens nicht. Aber wenn ich dann schon wieder die Gedanken höre, ja, jetzt am 1.1., also bei uns kommt meistens am 1.1., am 1. Januar der Wettkampfkalender raus, dann schaue ich mal, was im Frühjahr ist. Dann denke ich mir so, boom, da musst du aber wirklich ordentlich draufhauen. Weil ich weiß, wie lange es dauert, Muskulatur zum qualitativ aufbauen, damit dir nachher in der Prep auch wieder was bleibt. Das ist nicht von mir aus eben, wie gesagt, ich meine, klar, ich kann auch 10 Kilo hochgehen in 2 Monaten, aber das heißt nicht, dass du nachher Qualität aufgebaut hast. Und das ist immer so dieses zu schnell. Klar, du brauchst Bühnenpräsenz, Bühnenerfahrung etc., Aber das wird hundertprozentig, ich lege eigentlich meine Hand dafür ins Feuer, wieder auf selber rauskommen. Du kriegst wieder das Feedback, du brauchst wieder mehr Muskulatur. Also einfach nur aus meiner Erfahrung, aber wie gesagt, da ist jeder anders. Von der Schnelligkeit, vom Aufbauen, aber ich stelle mich jetzt nicht hin, als ob ich jemand bin, wo langsam Muskulatur aufbaut. Aber dass ich mir am besten damit getan habe, eine Saison im Jahr. Zwei ist viel. Wo machst du da die Off-Season? Du gehst dafür mehr als 8 Wochen in die Off-Season und gehst dann schon wieder runter. Das ist schwer. Darum sage ich Wettkampfstrategie, wirklich sich das anschauen, beziehungsweise auch von dem Punkt anschauen. Viele sagen dann, sie schauen sich's an. Aber gut, wenn ich dann in 2 Monaten sage, ja, ich habe 10 Kilo mehr, ja, jetzt habe ich gut aufgebaut, jetzt gehe ich wieder in die Prep, das heißt nichts. Nur weil ich da 10 Kilo mehr habe, heißt das noch nicht, dass es 10 Kilo Qualität sind.
Na,
du musst dir wirklich mal das Bild anschauen, wie weit ist das von dem Leanheitsgrad entfernt von der Bühne. Wenn das einfach nur Körperfett ist, dann ist das keine Muskulatur.
Viele verwechseln eben auch nach dem Wettkampf diesen Rebound, den man ja auch sehr gut ausnutzen kann.
Ich rede das nicht klein, ich nutze den total aus. Ja. Wie gesagt, da gibt es wieder echt Mengen an Essen, weil ich auch weiß, ich stecke das im Training weg und das wird gut. Also ruhig so Sachen ausnutzen, aber das geht trotzdem, auch wenn ich diesen Rebound ausnütze, im Positiven.
Ja.
Wie gesagt, wegen dem baust du dir aber nicht in diesen 2 Rebound-Wochen eine Menge Muskulatur auf, nur weil es im Spiegel so ausschaut im Gym, bei gutem Licht. Nur weil dein Muskel jetzt wieder prall ausschaut, weil da Kohlenhydrate eingelagert sind, heißt das nicht, du hast jetzt in 2 Wochen 2 Kilo Muskeln aufgebaut.
Das ist ja das. Man muss auch erstmal ein bestimmtes Gewicht dann erreichen. Ich sag jetzt nicht, weil das führt dann immer zu einer Diskussion von außen ins Nirvana. Was ist jetzt ein gutes Gewicht auf oder nicht? Darüber will ich gar nicht sprechen. Ich sage immer, man muss ein gutes individuelles Gewicht erreichen und sich auf dem bewegen und dort Qualität gewinnen. Ja, in diesem Bereich, ich nenne das mal so ganz klassisch, ich muss so einen Bereich haben, wo ich ständig anabol bin, ja, wo es funktioniert. Es geht doch nicht darum, du hast es ja auch gerade gesagt, so schnell wie möglich ein Gewicht zu erreichen, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich das, jetzt ist meine Offseason abgeschlossen. Insgesamt hat meine Offseason dann 4 Monate gedauert und jetzt gehe ich wieder in die Wettkampfvorbereitung. Wir haben oft genug gesehen, dass dann allein schon wieder in Form zu kommen ein Riesenproblem wird und das, was übrig bleibt, sowieso, weil der Körper sich noch nicht vollständig von dem Wettkampf davor erholt hat. Und das sind immer alles solche Dinge, die eine wirklich wichtige Rolle spielen, ja, in dem Bereich. Ich habe noch eine andere Frage, die ganz interessant ist, die auch zu dieser Person unter anderem Ashley Cordwasser ganz gut passt. Wie lange kann man Bikini-Wettkampfsport auf hohem Niveau betreiben? Wie würdest du es einschätzen? Bis zu welchem Alter? Da fragen viele Hörerinnen danach, Tina.
Ich würde sagen, also bis Ende 30 ganz, ganz sicher.
Ja,
also du siehst es ja auch bei wirklich die Besten, da darfst du natürlich wieder alles in einen Topf werfen. Da waren Ausnahmen wie ein Isa Bicini, die wo es als Jüngste gewonnen hat, oder auch eine Jennifer Dorier oder eine Laura Licciabados sind nicht älter als 25, 26 sind die beide. Mhm. Aber große Namen, wie du jetzt eben sagst, immer das Ashley Kaltwasser, aber wen ich halt eben auch wirklich als großen Namen sehe, für mich immer das Bikini-Aushängeschild auch gewesen. Angelica Teixeira, die haben das beide, also zum Beispiel als Angelica Teixeira oder sowas, die haben ihre Peaks gehabt, also die Bestformen, Bestformen, Mitte 30.
Ja.
Das hat also kein, wie soll ich sagen, es gibt nicht so, wie soll ich sagen, jetzt bin ich 40, jetzt muss ich aufhören, aber das ist halt, wie soll ich sagen, du musst da schon ein bisschen auf, ich sag, diese Vitalität bringen, was du auf die Bühne bringst. Wenn du wirklich noch eine Ausstrahlung hast, wie soll ich sagen, eben mit so einer Vitalität, dass du einfach frisch aussiehst, dann hat das kein Ende, aber das, sag ich jetzt mal so, das nimmt halt dann wahrscheinlich mal Anfang 40 ab, wenn man ehrlich ist, oder eben auch der Körper, dass das vielleicht nicht mehr alles gleich straff ist, wahrscheinlich wie Mitte 30 oder Mitte 20. Aber ich sag schon eben, wie gerade eben diese zwei Namen, Ashley Kaltwasser oder Angelica Teixeira, die haben Mitte 30 den Peak gehabt. Oder wen ich halt auch wirklich wahnsinnig bewundere, die Form super, super schön finde, Janet Leyuk, und die ist ja auch Mama.
Ja.
Die hat eine Tochter, die ist, glaube ich, 12 oder so. Oder 10 oder 12? Nein, ich glaube 12, Minimum 12. Krankenschwester gewesen, Tochter, wo 12 Jahre alt ist, und Also, wie gesagt, da träumen 20-Jährige davon, so zum Ausschauen, beziehungsweise ich träume davon, so eine Haut, so eine Struktur, so ein schönes Gesicht, abnormal, wirklich abnormal. Ich glaube, die ist Anfang 30, aber ich könnte es das echt nicht unterschreiben. Aber wirklich wahnsinnig schön.
Bestätigt aber eben auch, was du gerade sagst, ne? Die haben nicht erst mit 29 angefangen und dann mit 31 ihre großen Erfolge gefeiert. Das sind halt Leute, die schon sehr lange trainieren.
Nee, nee, nee.
Ja, diese.
Ich weiß von Angelica Teixeira, die hat ja angefangen mit 16, sie erst auch im Fitnesscenter zu trainieren. In Brasilien hat man da mit 16 dürfen. Seitdem immer getanzt, Sport gemacht. Sie haben schon immer auf sich geschaut. Oder eben auch Janet Leigh, das weißt du auch von Ashley Kaltwasser, die waren immer irgendwie sportlich.
Also das sind keine Athleten. Es gibt's ja immer mal wieder, dass jemand sehr spät da erst dazukommt. Bei den Männern hin und wieder hört man das mal. Also sicherlich ein Paradebeispiel dafür ist Big Ramy, ja, der auch relativ spät erst zum Krafttraining gekommen ist. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, was genau die Leute, die da diese Berichte dann schreiben, unter Bodybuilding oder Krafttraining verstehen. Weil nach meiner Erfahrung haben die Leute, die auch im Bodybuilding erfolgreich sind, selbst wenn sie das nicht spezifisch gemacht haben, aus irgendeinem sportlichen Hintergrund heraus schon ihren Körper spezifisch vorgebildet. Das kommt von nicht auf einmal von nichts. Keiner baut in kürzester Zeit irgendwie, ob das jetzt in der Bikini-Klasse oder in einer Männerklasse ist, in 2 Jahren eine Mr. Olympia-Reife auf. Das ist nicht da. Ja. Auch nicht in den, wenn wer Amateur bleibt, große Amateurwettkämpfe bestreitet, wird gewinnt, da ist es genau dasselbe. Und da ist das alles immer nur von Beständigkeit geprägt und tatsächlich von nichts anderem. Also ja, das ist auch nochmal eine Ermutigung an alle. Man kann trotzdem, wenn man später anfängt, auch noch eine ganze Menge erreichen. Und man kann diesen Sport auf gesunder Ebene einfach auch sehr, sehr lange betreiben. Ja, was unsere Hörerinnen und Hörer wissen wollen, ist jetzt so, geht's jetzt direkt für dich in dieser unmittelbaren Vorbereitungsphase, die letzten, hast du gerade gesagt, 5,5 Wochen sind angebrochen, weiter. Wann wirst du denn in die USA reisen? Wirst du eine Akklimatisationsphase haben? Wie wirst du das angehen? Oder kannst du die Pläne nicht verraten dafür?
Doch, doch, das kann ich schon. Geplant ist eine Woche davor, nicht einmal eine Woche davor. Ich werde am Sonntag rüberfliegen, am Freitag ist die Show. Also eine relativ kurze Anklimatisierungszeit. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob positiv oder negativ. Ich weiß halt, oder beziehungsweise das war der Plan, wo ich das gebucht habe, was ich mir von mir gedacht habe, ich tue mir normalerweise besser, in meinen eigenen 4 Wänden zu sein, beziehungsweise halt eben zu Hause zum Trainieren, so lange wie möglich es geht, so in meiner eigenen kleinen Bubble zu sein und mich eben dort drüben nicht so viel zum Stressen, weil wie gesagt, du wohnst ja natürlich wieder in einem Hotel und im Studio dann auch wieder irgendwie komplett neues Umfeld, neue Leute, wieder dieses rechts und links schauen vielleicht, etc. Auf dieser Seite wollte ich halt eben einfach länger daheim bleiben. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt schon, ja, gut, ich weiß nicht, wie dieser Flug ausgeht. Keine Ahnung, ist das jetzt wieder Stress für den Körper oder nicht? Aber ich sage jetzt mal so, ich habe normalerweise die Erfahrung, also bis jetzt immer gemacht, ich mache ein Kreuz, wenn es eben auch so ist. Ich bin eher flacher worden als wässrig bei Flügen. Sprich, das kann man ja dann gut aufkauen, das ist nicht so das Problem. Ich glaube, das größere Problem ist, wenn du halt Unmengen an Wasser ziehst, das dann zum Verlieren. Darum die Strategie momentan eben am Sonntag rüber, dann dort eben noch diese 4-5 Tage zum Haben. Und ja, das so sieht es momentan aus. Ja. Vielleicht lege ich das noch vor den Flug, das ist nicht so das Thema, könnte man machen. Ich werde auch nochmal, ich bin nächste Woche bei Stefan, das alles bereden, was er denkt. Der kennt mich da ja mittlerweile auch schon gut. Aber so wie ich das momentan im Gefühl habe, glaube ich, dass das rein wird, weil ich glaube, es ist für mich einfach besser, soweit ich mich jetzt schon kenne, solange es geht, wie gesagt, zu meiner eigenen kleinen Bubble zu sein und mich da, ja, eher für mich zu sein, als wie schon in diesem turbulenten Gerummel.
Kann ich nachvollziehen, bin ich ganz bei dir und wir haben vor der Aufnahme auch ganz kurz über den Flug geplaudert, weil ja die Athletinnen und Athleten von Team Stronger Than You unterwegs sind. Und ja, man ist dann eben mal ganz schnell 27 Stunden unterwegs.
Ah, das ist bei mir nicht. Also das muss ich schon sagen. Ich habe ja nur die Flugzeiten auch super. Also ich fliege, glaube ich, um 11 von Zürich los. Also um 11 Uhr so. Also nicht mal, dass ich früher aufstehen muss. Dann habe ich nur Zwischenstopp eben in London. Eine Stunde später direkt Flug nach Las Vegas. Also das ist, sollte normalerweise okay sein. Also ich habe da nichts mit zu viel umsteigen oder in Amerika nochmal umsteigen. Also ich habe da schon relativ was Humanes rausgesucht. Also das habe ich da schon drauf geachtet.
Ja, aber es ist eben trotzdem anstrengend.
Ne? Vor allem dieses Problem ist die Zeitverschiebung, schätze ich.
Ja, und man kann eben nicht einfach sagen, okay, ich steige jetzt in den Flieger ein und irgendwo ist es ja auch dann mal Nacht und jetzt schlafe ich einfach. Ne? Das klappt halt einfach auch nicht so. Das darf man nicht vergessen. Und und wenn man dann mal so in der Summe alles zusammenrechnet, auch wenn man jetzt günstige Zeiten wie du zum Beispiel sich geschnappt hat von Zürich nach London, von London nach Las Vegas, am Ende ist man den ganzen Tag unterwegs.
Das auf jeden Fall. Ich meine, 27 Stunden habe ich zum Glück.
Ja, und da kann man immer nur sagen, schnell schauen beim Ankommen, einkaufen, kurzes Training, ab ins Bett, damit man so schnell, wie es nur irgend geht, die zeitliche Anpassung dort auch packen kann. Und es gibt ja unterschiedliche Hilfsmittel, wir hatten auch darüber gesprochen. Manchmal hilft Melatonin, manchmal eben nicht. Man weiß aber eben nicht ganz genau, was die Zirbeldrüse in unserem menschlichen Körper, die Melatonin produziert, aktuell dann gegebenenfalls von außen gerade braucht, um möglicherweise den Schlaf-Wach-Rhythmus mal zu simulieren. Also es sind alles recht unterschiedliche Dinge. Ich bewundere die Leute, denen diese Flüge nichts ausmachen. Es scheint Menschen zu geben, ich habe das auch in einschlägiger Literatur mal studiert, es scheint Menschen zu geben, an denen läuft das vorbei mit dem Jetlag. Aber das sind wohl nicht so viele und da kann man immer nur hoffen, dass man die Zeit dann, die man früher da ist, auch nutzen kann. Aber ich bin der Auffassung, du kommst ja im Laufe des Sonntags dann auch an, was ja positiv ist, weil wir ja quasi in der Zeit zurückreisen, ne? Du reist ja in der Zeit rückwärts.
Ja, dann das
hast
auch.
Dann hast du immer noch 4 Tage Zeit, um dich anzupassen. Also das sollte im Normalfall schon reichen. Ne?
Momentan lasse ich es jetzt mal auf jeden Fall noch so. Wie gesagt, man kann sich das immer noch irgendwie vorverlegen. Das ist mir eigentlich, aber ich vom Studieren her, wie gesagt, glaube ich halt eben, dass, ja, meine eigene Routine, wie ich sie so daheim mache, umso länger, umso besser.
Ich denke auch, dass man sein gewohntes Umfeld so lange wie möglich beibehalten sollte. Und es gibt ja neben diesem Flug, den hakt man ja dann auch irgendwann mal ab, aber du hast es angesprochen, das ist die Unterbringung, das ist nicht der eigene Ort, das ist nicht das eigene Studio. Es ist ein komplett anderes Umfeld. Du hast da von deiner persönlichen Bubble auch gesprochen. Und natürlich, was man nicht gänzlich unterschätzen darf, weil es bei uns Bodybuildern eine ganz entscheidende Rolle spielt, das ist natürlich die Nahrung. Ja, natürlich gibt es in den USA gute und hochwertige Nahrung, aber das ist dann eben auch nicht wieder dasselbe. Man muss sich an so viele Dinge gewöhnen und einkalkulieren und möglichst wenig Risiken eingehen dabei. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja, aber es klingt wie immer bei dir nach einem Plan und mit dem Stefan Kienzel im Hintergrund, der dich da in den strategisch-taktischen Sachen ja wohl auch immer mit berät, natürlich neben dem entscheidenden Punkt Coaching. Und ich bin mir da ganz sicher, dass ihr den richtigen Weg da auch miteinander kreieren werdet, so will ich das mal sagen. Da bin ich überzeugt.
Nee, das wird klappen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, Tina, jetzt sind wir auch schon wieder auf der Zielgeraden von unserer Episode. Die nächste wird's dann mit dir direkt nach dem Olympia geben, also direkt in Anführungszeichen, da warten wir erstmal ab, bis du zurück bist und hast dich akklimatisiert und ich kann dir nur sagen, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You und auch vom Wettkampfteam von uns, wir halten dir ganz fest die Daumen und wünschen dir alles Gute, vor allen Dingen, dass du wirklich gesund bleibst. Ja, das ist erstmal das Allerwichtigste. Den Rest, den wirst du dann schon rocken, wie wir das immer sagen. Was wünschst du dir denn für dich selber?
Für die Olympia, meinst du?
Ja, genau.
Da habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ja, also wie gesagt, ja. Eine Platzierung ist wirklich der Wunschgedanke, beziehungsweise was ich mir wirklich dieses Jahr wünschen würde. Aber ich bin wirklich, wie gesagt, überzeugt von dem, was ich momentan sehe. Beziehungsweise ich würde es dem einfach wünschen, ich würde es dieser Form einfach wünschen, dass ich diese auf die Bühne kriege. Und ich glaube halt einfach, dass das in die Top 10 reinpasst. Aber vorrangiges Ziel, das habe ich nämlich letztes Jahr als Olympia-Feedback geben, als Resümee geben. Ich will diese Revanche haben, auf diese Bühne zu gehen, um mich einfach schon hinter der Bühne gefühlt zu haben. Diese Form ist es wert, einfach auf einer Olympia-Bühne zu stehen. Letztes Jahr dieses Selbst, also wirklich, ich habe mich nicht mehr getraut, eigentlich auf diese Bühne zu laufen, weil ich die Form so schlecht gefunden habe schon. Das war kein Selbstbewusstsein, das war gar nichts. Ich habe gewusst, dass das nicht gut ist. Und mit dieser Einstellung willst du nicht auf eine Bühne gehen. Wenn ich mich hinter der Bühne so fühle, so das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, dann ist es komplett egal, was es für Platzierung ist, auch wenn es keine Platzierung ist. Aber es muss mir gefallen, für mich das Beste sein, was ich bringen habe können zu diesem Tag, und dann bin ich zufrieden.
Also es ist so, das klingt auch immer bei dir wieder durch. Wir hatten es ja in dem anderen Podcast auch schon mal, sich würdig fühlen da oben.
Würdig fühlen, das ist das Wichtigste. Wenn du weißt, das ist wirklich etwas, was du liefern willst und das ist das Beste, dann hast du für dich schon gewonnen, beziehungsweise sollst für dich schon gewonnen haben. Es sind Menschen, was da unten entscheiden. Das ist ein visueller Sport. Jeder findet was anderes besser. Das ist einfach so. Das sind Menschen, das sind nicht Maschinen, wo da unten entscheiden. Es ist nicht wie beim Laufen oder so, der, wo halt am Tag X da diese 30 Sekunden Dings da bricht oder halt, keine Ahnung, auf jeden Fall halt die bessere Zeit hat, gewinnt, sondern das ist halt dann wirklich objektiv auch. Aber solange du deine Form bringst, hast du für dich oder sollst du für dich gewonnen haben. Wie gesagt, mir geht es wirklich darum, das ist mir wichtiger als jeder Pokal, mich stetig zum Verbessern, einfach mein eigenes Ich wieder weiter zum Entwickeln. Mir macht das ja so Spaß, dieses Bodybuilding, weil ich schon mal sage, dieser Prozess, der ist einfach zum Sehen, so, wie hast du im Mai ausgeschaut, wie schaust du jetzt aus, wie hast du vor einem Jahr ausgeschaut, es gibt nichts Motivierenderes, wenn man diesen Sport macht. Wenn du es wirklich siehst, diese Erfolge, für die du Tag für Tag lebst und arbeitest, und wenn du einfach siehst, es zahlt sich alles aus. Nichts ist schlimmer, wenn es in die Kontrarichtung geht. Und das ist mir einmal passiert, und wie gesagt, ich habe gesagt, ich kämpfe nur für diese Olympia-Qualifikation, zum das wieder gut machen, was ich letztes Jahr versaut habe, so quasi.
Das ist aber auch menschlich eine wirklich famose Einstellung. Und hier nochmal der Satz, den du geprägt hast und der mittlerweile als geflügeltes Wort auch in der Szene rumgeht. Ich liebe den Prozess. Das hast du so schön gesagt, so auf den Punkt gebracht. Ich höre das immer wieder, was viele auch hier gehört haben und du auch noch an anderer Stelle ein paar Mal gesagt hast. Ne? Tina, alles Gute für dich. Gute Reise. Ja, auch eine gute Reise in den Schlusswochen. Unsere Unterstützung auf mehreren Ebenen ist dir auf jeden Fall sicher. Zum einen rein menschlich, so wie du auch für uns immer da warst, und natürlich auch vom Sponsoring. Das ist auch uns eine Ehre, dass wir das machen dürfen. Und ich sag Dankeschön.
Ich danke euch, und hoffentlich sehen wir uns im November in München.
Das hoffe ich. Das
gerne melden die Leute, die wo Interesse haben. Ja, ich würde auf jeden Fall nochmal kommen.
Das hoffe ich auch. Also das auch gleich nochmal neben dem, lasst uns ein Like da, sehr, sehr gerne fragen. Es kommen ja immer wieder welche. Und natürlich auch konstruktive Kritik direkt bei Christina Brunauer, IFBB Pro bei Instagram oder Olaf Mansdü, personal-trainer@gmx.eu, die E-Mail, und 01737739230 könnt ihr mir über WhatsApp schreiben und Sprachnachrichten auch hier als Feedback oder Kritik oder Fragen und Antworten dalassen. Und die Anregung hier, wir werden, wenn es passt, also Ende November noch einen Posing-Workshop machen. Ihr könnt euch gerne melden. Es sind ja immer nur begrenzte Plätze hier zur Verfügung. Und ich werde mich dann mit der Tina spätestens in einer Woche, was das Ganze angeht, in Verbindung setzen. Und dann werden wir sicher wissen, kommendes Wochenende, ob wir das veranstalten. Aber es sieht bisher ganz gut aus, weil die Herbstsaison ist noch nicht ganz zu Ende und die Frühjahrssaison steht mit einigen Rookies auch unmittelbar vor der Tür. Nicht nur aus unserem Team, sondern auch alle anderen, die es werden wollen. Die Frühjahrssaison beginnt sehr früh. Die beginnt bereits am 24.3. für die Leute, die bei der GmbF antreten. Also ganz, 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 ganz früh im kommenden Jahr. Und dann heißt es rechtzeitig sich ums Posing kümmern, rechtzeitig in einem Line-up stehen. Ich sag danke. Ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit und verweise nochmal an dieser Stelle auf die Keynote, in der jeweiligen Episode. Hier findet ihr unseren Kooperationspartner und schaut im Webshop vorbei. Heute ganz besonders verweise ich nochmal darauf, es wird zum Ende der Folge noch einen Epilog geben und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, euer Olaf. Epilog. In den vergangenen Tagen bin ich des Öfteren gefragt worden, ob ich nicht zu den verschiedenen Ereignissen und Meldungen bei Instagram, die durch Dritte kolportiert wurden, Stellung nehmen möchte. An dieser Stelle möchte ich sagen, weil Podcast mein bevorzugtes Medium ist und mit dem sind wir groß und stark geworden, das werde ich nicht tun. Ich werde in der Öffentlichkeit keinerlei Stellung zu dieser ganzen Angelegenheit beziehen, weil ich der Auffassung bin, das gehört dort nicht hin. Darüber hinaus müsste ich, wenn ich Stellung beziehen wollte, mein derzeitiges Niveau verlassen und müsste ganz extrem nach unten steigen. Und das Niveau, auf dem das Ganze sich abspielt, das ist ja so der Bereich Kindergarten, den würde ich dann maximal im Liegen erreichen. Ja, und das ist der Grund, warum ich hierzu nichts sagen werde. Zu gegebener Zeit wird man entsprechend erfahren, wie sich die Dinge entwickelt haben. Auch dafür werde ich sorgen, aber ich bin niemand, der in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche waschen wird. Und ich bedanke mich bei allen, die hier eisern, mein enges Umfeld und alle anderen Freunde und Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You zu mir stehen, die also auch wirklich sagen, in dieser Situation unmöglich, was da passiert, freue ich mich sehr darüber. Und allen anderen sehr gerne, gern geschehen. Bis bald, euer Olaf. Thank you.